In unserer letzten Podcast-Episode haben wir mit Hans Häusler zur Fütterung am Mutterkuhbetrieb gesprochen. Und heute geht es weiter mit zwei weiteren wichtigen Themen: Fruchtbarkeit und stoffwechselstabile Tiere. Auch diese beiden Bereiche entscheiden maßgeblich über den wirtschaftlichen Erfolg mit. Doch warum werden manche Kühe nicht tragend? Wie lassen sich Stoffwechselprobleme vermeiden, bevor sie überhaupt entstehen? Welche Rolle spielen Fütterung, Körperkondition oder das Kalb selbst? Genau darüber spreche ich, Andreas Steinwieder, heute mit meinem Kollegen Johann Häusler von der HBL Vorarlberg-Gumpenstein. Seien Sie gespannt. Es erwarten Sie viele Erfahrungen aus der Forschung und Praxis und viele konkrete Tipps für Ihren Betrieb. Lieber Hans, herzlich willkommen im zweiten Podcast zur Mutterkuhhaltung.
Vielen Dank für die Einladung.
Es geht um das Thema Fruchtbarkeit.
Ja.
Warum ist das im Mutterkuhbetrieb so extrem wichtig?
Es ist einfach extrem wichtig. Wir haben im Mutterkuhbetrieb eigentlich einnahmenseitig nicht sehr viel vorzuweisen. Das heißt, es gibt nur das Kalb und natürlich die Altkuh, ist auch klar. Nicht? Ja. Aber die Altkuh ist, ich meine, wir sollten ja natürlich auch an die Aufzuchtkosten oder die Zukaufkosten denken, soll man schauen, dass die Kuh ein entsprechendes Alter hat und dann teilt sich das natürlich aufs Alter der Kuh auf. Aber was natürlich noch viel mehr ausmacht, ist das Kalb selbst. Das Kalb selbst, das sind eigentlich 2/3 der Einnahmen, da mal im OB, wenn man so die Auswertungen anschaut. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich jedes Jahr ein Kalb haben. Das heißt, also unser Ziel soll immer eine Zwischenkalbezeit um 365 Tage sein.
Jetzt der Fruchtbarkeit hängt von vielen Dingen ab. Manchmal hört man ja, es ist nur der Besamungstechniker schuld oder der Tierarzt, wenn die Fruchtbarkeit nicht stimmt. Natürlich hat das auch einen Einfluss. Fangen wir vielleicht dort sogar an, dass wir sagen, okay, Besamen oder Stier und Fruchtbarkeit.
Genau.
Und auf was kommt es beim Besamen an zum Beispiel oder beim Stier? Reden wir mal über den Besamungstechniker und wann ist der optimale Belegezeitpunkt?
Genau, es gibt ja, nachdem die Betriebe relativ klein sind, also mit durchschnittlich 10 Kühen, ist es doch so, dass vielfach auch mit künstlicher Besamung und eben mit Besamungstechnik oder Tierarzt gearbeitet wird. Und jetzt muss einem bewusst sein, also eine Kuh, die ein Kalb dabei hat, die saugt, die zeigt die Brunstsymptome nicht so leicht an.
Das ist hormonell
bedingt. Da wieder so, wenn männliche dabei sind oder Kälber oder auch Ochsen, die springen eher, die deuten eher noch eine Brunst an. Das Zweite ist, ich habe schon gesagt, der Betrieb so klein, jetzt kannst du von dem nicht leben, das heißt, du bist im Nebenerwerb. Es sind eigentlich fast alle Betriebe im Nebenerwerb. Und damit fällt eigentlich die Betreuungsperson weg. Ich meine, es ist die Betriebe, wo der Vater oder Schwiegervater noch da ist und in Pension ist und am Betrieb ist, die sind meistens viel besser als dort, wo einfach den ganzen Tag keiner auf die Herde schaut.
Du sprichst damit,
die Tierbeobachtung spielt eine ganz große Rolle.
Es wird auf manchen Betrieben einfach die Brunst übersehen, oder?
Es wird die Brunst übersehen. Mhm. Es ist zwar so, dass, ich habe gesagt, die Brunst, sie zeigen die Brunst einfach, wenn sie sagen, das Kalb haben schlecht an. Wir haben zwar im Mutterkuhbereich längere Brunstzeiten, als wir im Milchviehbereich, wo wir wissen, je höher die Leistungen sind, desto kürzer werden die Brunstzeiten.
Die Dauer,
die Dauer ist länger, aber anzeigen werden sie es nicht. Mhm. Das heißt, man muss einfach da wirklich zumindest zweimal im Tag, günstiger wäre während der Tageszeit nochmal noch zwischendurch, dass man einen Blick auf die Herde wirft, dann sieht man da relativ viel. Im Winter ist es noch ein bisschen leichter, wenn ich die Kühe einfangen kann. Also wenn ich sage, ich habe ein Fangader und dann gehe ich einfach einmal durch in der Fuhr und schaue, ob ich einen Ausfluss, also Brunstsymptome anzeigt, das sieht man schon. Das sieht man schon natürlich.
Also Beobachtung ist einmal ganz ein wichtiger.
Beobachtung ist das Um und Auf
auch, ja. Und natürlich könnt ihr jetzt auch sagen, okay, warum nehmen nicht alle einen Stier? Ein Stier hat den Vorteil, dass er üblicherweise die Brunstsuppe erkennt und dass er mehr Tiere, und das wissen wir aus eigenen Erfahrungen, aus Versuchen auch, dass man damit die Zwischenkalbezeiten verringern kann, oder?
Also man kann die Zwischenkalbezeit deutlich verringern. Also wir haben das Projekt am Kramerhof mit der Landwirtschaftsschule gemacht auch. Und zuerst eben mit künstlicher Besamung und dann, weil es eben die Brunst, also ich sage, die Fruchtbarkeitserfolge nicht was wir uns erwartet haben, ist ein Stier dazugekommen. Und dann haben wir natürlich die Zwischenkalbezeiten doch deutlich spürbar, erkennbar absenken können. Mit dem Stier dabei, der findet auch ohne Brunstsymptome, außer wenn es passt für ihn. Das ist einmal das eine. Also Stier wäre da schon günstig, keine Frage. Aber, wie gesagt, die Herden klein. Mhm. Wenn ich einen Stier selber mir kaufe, dann soll es ein qualitativ hochwertiger Stier sein. Das heißt, eine Kostenfrage. Das heißt, möglicherweise könnte man auch, wenn man in die saisonale Abkalbung geht, dass man Leihstier holt, dass man Stiergemeinschaften hat. Aber es muss natürlich alles gut ausgemacht sein. Mhm. Sonst ist es relativ schwierig mit dem Stier, weil dann habe ich die Deckzeiten. Was tue ich jetzt mit dem Stier? Und wenn ich die Almhaltung, Weidehaltung, wenn ich jetzt auf der Alm oben einen Stier dabei habe, ist natürlich das Risiko für Wanderer, für Touristen einfach auch noch größer, als wenn die Mutterkuhherde allein ist.
Ich fasse zusammen, ein Stier erhöht mir die Brunsterkennungsrate.
Absolut.
Und wahrscheinlich dann auch wird der Besamungsindex besser sozusagen. Ja. Ein Stier bringt aber zusätzlichen Aufwand. Er bringt Gefahrenpotenziale in den Stall, auf die Alm, auf die Weide. Und ein Stier kann auch dazu führen, dass Tiere so früh belegt werden, die noch gar nicht belegen will. Also es könnte auch das Konzept Stier an der Herde und Stier in der Herde, das muss man sich ein bisschen überlegen, wo habe ich einen Stier in einer eigenen Box, die an der Herde ist, das
genau.
Hilft man auch, die Kühe gängen zu wie die Brünstigen.
Genau, aber dann ist wieder der Sommer, nicht?
Also ja, man, Sommer
wobei ist schwierig. Ich sage jetzt, es ist ja sowieso sinnvoll in Saisonalität, aber da musst du halt dann wirklich auch, wenn du den Stier selbst hast und du hast nur eine kleine Herde und eine Saisonalität, es gibt auch Betriebe mit zwei Saisonen, dort ist es etwas gleich, aber was tue ich die übrige Zeit mit dem Stier?
Ja.
Da kann auch passieren, dass ich ihn extra wo halte und dass er mal fett wird und dann springt er nicht mehr, wenn er fett wird. Das ist genau das gleiche Problem.
Ja, und was beim Stier natürlich auch sein kann, das muss man sich auch anschauen, es gibt oft Stiere, die haben dann keinen fruchtbaren Samen, das könnte ein Thema sein und dann kommt
Thema,
noch ein Jahr erst drauf, dass das nicht funktioniert hat.
Da kommt das wäre
bitter.
Das ist ganz bitter, ja.
Muss man also auch schauen, ob die Samenqualität stimmt, das kann man anschauen lassen.
Ja.
Das ist, wie viel schafft der Stier überhaupt? Jetzt bin ich ein großer Mutterkuhbetrieb, ich habe 60 Mutterkühe,
also
bin sogar ein bisschen saisonal, da bläst ein Stier dann nicht mehr, oder?
Also wenn du jetzt eine Saison hast bei 60 Mutterkühe, da bläst einer dann nicht mehr. Also da ist 20 bis 30, 30 ist so die Obergrenze irgendwo, was ein Stier da bläst. Bei Saisonalität, bei enger Saisonalität schon schwierig sogar. Wenn ich jetzt, ich sage, okay, ich habe eine Hausnummer jetzt eine Herbstabkälbergruppe oder eine Winterabkälbergruppe und der Frühjahrsab, dann habe ich zwei Gruppen.
Ja.
Da geht's, da ist auch der Stier ist ausgelastet und man hat auch den Wechsel hin und her. Man muss ja beim Stier auch noch mitdenken, dass wir haben von Fruchtbarkeit schon ganz, also Fruchtbarkeit ist ja ein Thema und kommt jetzt auch. Es ist ja so, dass die Fruchtbarkeit einfach auch vom Tiergewicht abhängt. Ja? Und jetzt habe ich da Kälber dabei, die mit 5 Monaten, 6 Monaten das erste Mal stieren. Der Stier checkt das.
Und dann
belegt dann die Jungrinder und dann werden trächtige Jungrinder geschlachtet.
Das will man nicht.
Und das heißt, man muss einfach den Stier dann auch rechtzeitig weggeben. Da ist die Saisonalität natürlich viel, viel leichter, als wenn ich auch saisonal bin und den Stier immer dabei habe. Und dort in der A-Saisonalität ist auch die Gefahr, wenn es früher belegen. Weil dann der Stier ständig dabei ist, dann springt der die Kur, weil die Geburt war super, sie hat sich super gereinigt, nach 3 Wochen ist sie stierig und verbleibt. Das kann passieren. Und das wäre natürlich bitter, weil dann die Druckanstehzeit nicht eingehalten werden kann oder das Kalb so früh weggenommen werden muss und dann nicht die entsprechende Qualität eben auch hat, was man sich erwartet.
Ja. Jetzt habe ich ein Stier, der funktioniert, oder einen Besamungstechniker, der das perfekt kann, und ich habe eine super Brunsterkennung, und trotzdem habe ich Fruchtbarkeitsprobleme. Was gibt es also noch für Ursachen, warum eine Kuh in der Fruchtbarkeit schlechte oder eine Herde schlechte Zahlen erzielt?
Wir haben mit der Fütterung schon gesprochen. Zuerst, also es ist die Phosphorversorgung, könnte im Winter durchaus ein Thema sein. Phosphor ist für die Fruchtbarkeit sehr wichtig. Spurenelemente.
Selen, das heißt, Mineralstoffversorgung ist einmal ein Thema.
Mineralstoffversorgung ist ein Thema. Dann natürlich im Sommer wieder, wenn ich sage, okay, ich habe Belegungen, die so ab Juli eine sind, der Eiweißüberschuss ist kontraproduktiv. Das heißt, also da spielt die geht die Fruchtbarkeit auch deutlich
beim zurück. Eiweißüberschuss ist ja so, dass sich dann der pH-Wert in der Gebärmutter verändert und auch befruchtete Eier sich schwerer einlagern.
Genau.
Das ist ja die Konsequenz.
Ja,
sie werden zwar befruchtet, aber sie lagern sich nicht ein.
Genau.
Rasche Futterwechsel sind auch ein Thema.
Rasche Futterwechsel sind ein Thema. Und dann natürlich auch, ich sage jetzt nicht bedarfsgerechte Fütterung. Dass ich sage, okay, ich überfuhr das, also wenn wir die fette Abkalbung, also wie die verfettete Kuh bei der Abkalbung haben, dann ist das die, also eh schon, wir haben das auch in der Fütterung schon besprochen, dass wir gesagt haben, okay, die von Schwergeburten über Nachgeburtsverhalten, Endometritis, geht das weg. Und das wirkt sich natürlich auch so aus, dass diese Kühe dann, wenn sie Fett abbauen, dass er dann mit Zysten zu rechnen ist. Das heißt, sie spielen halt Zysten durchaus eine Rolle. Das sind so Ungleichgewichte, die nicht einfach nicht passen. Und zu magere Kühe, die erschöpfen nicht nur ihr genetisches Potenzial in der Milchleistung nicht aus, sondern sie sind auch in der Fruchtbarkeit.
Ja, weil der Organismus, der weibliche Organismus sozusagen dann zu Sporen anfängt, ja. Nicht in der Milchgabe, schon genau. Auch, aber vor allem dann auch bei der neuerlichen Trächtigkeit oder bei der Brunst.
Der schaut auf das Kalb, was da ist, der Organismus, und nicht das Kalb, was vielleicht möglicherweise
in einem Jahr wieder
kommt. Und wenn ich jetzt zu wenig Futter habe, dann will ich kein zusätzliches Kalb.
Ja, genau. Das, so kann man sich das
Organismus
vorstellen.
Nicht die Kuh.
Ja. Genau. Das heißt, die Fütterung ist also schon ein wichtiger Bereich. Wir haben sie im Fütterungspodcast, im Vorgänger, den würde ich Ihnen auch empfehlen, dass Sie den anhören, gesprochen zu Fett ist ein Problem. Fett macht auch Schwergeburten. Schwergeburten bedeutet mehr Verletzungen im Geburtskanal zum Beispiel, weil das verfettet ist. Und wenn eine Verletzung im Geburtskanal ist, ist eitriger Ausfluss ein Thema. Und wenn ihr einen eitrigen Ausfluss habt, dann ist die Verbleiberate schlecht. Also das sind alles Kreisläufe, die man unterbrechen muss, oder?
Absolut. Und ich meine, es ist auch ganz wichtig, ganz speziell, wenn man jetzt so Schwergeburten hat. Ich habe in dem Podcast, den du angesprochen hast, habe ich auch schon erwähnt, dass man einfach auch, dass die Tierbeobachtung immens wichtig ist, nicht? Und die, so gehört auch nach einer, so einer Schwergeburt, muss ich die Kuh wirklich genau im Auge behalten. Wie schaut der Ausfluss aus? Also, Ausfluss nach der Geburt, der sollte klar und rötlich von mir aus sein, aber niemals gelb oder bräunlich. Sofort, das ist ein Alarm, da muss ich sofort reagieren. Und je früher ich reagiere und einfach schaue, okay, diese Endometritis, Gebärmutterentzündung, das muss ich behandeln. Je früher ich behandle, desto besser ist auch mit der Fruchtbarkeit.
Wie ist ein Nachgeburtsverhalten? Ist ja, hängt ja auch mit dem zusammen, wenn die Nachgeburt nicht abgeht.
Genau.
Oft übersiegt man es auch. Das ist im Mutterkuhbereich schon ein
das
Thema.
Das ist im Mutterkuhbereich durchaus ein Thema, weil man haben auch lange die Leute nicht geglaubt, es wird die Nachgeburt einfach für die Kühe gefressen. Und wenn ich jetzt das in einer Box drin habe und ich habe es nicht beobachtet, ja, okay. Ist die Nachgeburt weg oder ist sie nicht weg, wenn hinten nichts mehr aussteht? Deswegen ist es dann durchaus ratsam, eher, wenn man sich nicht ganz sicher ist, in Tierarzt reinschauen lassen oder man kann selber, wenn ich eigentlich bestandsbesammer bin, dass man selber nachschaut, ist da noch was drin oder nicht.
Wenn wir jetzt den Fütterungsbereich, haben wir zwar im anderen Podcast schon angesprochen, also wir wollen auf keinen Fall zu fette Tiere, weil es subklinische Ketosen geben kann, auch in der Mutterkuhbereich.
Das gibt es auch in der Mutterkuh.
Was heißt das? Die Tiere sind energetisch unterversorgt, ermelken ihre Milch zum Teil aus den Körperreserven.
Genau.
Und dabei entstehen sozusagen Stoffwechselnebenprodukte, die den Stoffwechsel belasten.
Genau.
Aceton zum Beispiel.
Aceton, ja, Ketokörper. Und das ist eben, das ist eben das Problem, dass dann natürlich die Fruchtbarkeit deutlich schlechter ist. Eben, wie ich schon gesagt habe, so Imbalanzen führen dazu, dass sie zu Zysten neigen. Eierstockzysten.
Ja. Man weiß aus der Forschung auch, dass sozusagen eine extrem Unterversorgung an Nährstoffen in der Trockenstehzeit die Verbleiberate in der folgenden Säugeperiode verringern, weil die Eier dort schon angelegt werden heranreifen und das dann nicht funktioniert.
Das ist richtig. Also wir haben in dem Podcast zwar gesprochen, dass man gerade trockenstehende Kühe nicht überfüttern soll. Aber wir müssen schon schauen, dass wir bedarfsgerecht sind. Wir müssen nur schauen, dass die nicht fetter werden.
Ja.
Aber abmagern sollten wir es auf keinen Fall lassen. Ja. Weil das ist, dann kommt genau zu dem Phänomen, was du angesprochen hast, dass sie dann einfach auch nicht verbleiben.
Ja.
Und grundsätzlich auch, wenn sie in zu schlechter Körperkondition zur Abkalbung kommen, ist nicht sehr häufig in der Mutterkuhhaltung, kommt aber vor. Ich habe von dem einen Versuch gesprochen, wo wir eben die 270 Tage Säugezeit gehabt haben und die Tiere waren bei der zweiten Abkalbung eigentlich unterkonditioniert. Die Körperkondition war knapp ein Dreier bei der Abkalbung und sie haben dann noch unter 2,5 abgenommen und da hast du einfach deutlich gemerkt, dass die Fruchtbarkeit viel, viel schlechter geworden ist. Und im Kreuzungsversuch haben wir es auch gesehen bei den Neuseeland-Holstein.
Was war der Kreuzungsversuch? Da gibt es auch einen Podcast dazu.
Da gibt es einen Podcast auch dazu. Und in diesem Kreuzungsversuch haben wir geschaut, ob wir Holstein-Angus-Kreuzungen, und wir haben als Kontrolle auch noch natürlich Fleck für Angus genommen, ob diese Tiere als Muttertiere sehr gut geeignet waren. Haben die verglichen mit reinen Holstein-Kühen, mit Fleckviehkühen und mit Angus. Mhm. Und da haben wir einfach auch geschaut, wie es mit den Tageszunahmen ausschaut und so weiter. Also gekreuzt sind die Tiere, alle waren mit einem Limo, das heißt, die haben einen einheitlichen Futter gehabt. Und das Interessante war, also diese Holstein-Kühe, es waren Neuseeland-Holstein, die haben nach der ersten Abkalbung nicht einmal 500 Kilo gehabt. Also da haben wir in der ersten Laktation, haben die im Durchschnitt 470 Kilogramm gehabt. Waren teilweise leichter als wie einer Kälber beim Schlachten mit 11 Monaten.
Okay.
Und da hast du aber gesehen, dass die bis Mitte der Laktation, weil sie ja milchbetont sind, das Milchbetonte hat zwar dazu geführt, dass Kalb gut zunimmt, die waren
sie
super,
selber sind, haben ein bisschen
aber sie haben ein bisschen darunter gelitten. Also wir haben auch Blutuntersuchungen gemacht, dort war nichts nachweisbar. Sie waren aber doch unter den anderen, also wenn man die Versorgung macht, die Energieversorgung, also wenn man das anschaut, hat man das schon gesehen, auch Stoffwechselparameter leicht etwas höher, wenn man Beta-Hydroxybuttersäure anschaut, dann waren sie doch leicht höher. Und das hat sich auch ausgewirkt in der Fruchtbarkeit. Also die haben den schlechtesten Besamungsindex und auch die längsten Zwischenkolbezeiten gehabt. Und die waren ab 420 Tage ungefähr oben, während die Kreuzungskühe, die vor allem die Holstein-Angus waren, haben sie als sehr, sehr gute Mutterkühe erwiesen, waren es um 40, also mehr als 40 Tage, zwischen 40 und 50 Tage war ein Unterschied.
Okay.
Also die waren auf 305, also waren nicht ganz auf 365, sondern aufs Knopf, also auf 376, glaube ich, wenn ich es ganz richtig im Kopf habe jetzt.
Beim Fütterungsbereich, was fällt dazu in Sachen Fruchtbarkeit noch aus? Hygienisch einwandfreie Rationen, oder?
Hygienisch einwandfrei heißt einfach auch, Schimmel braucht man halt der Mutterkuhhaltung nicht. Also schimmeliges Futter gehört immer weg. Das gehört an keine Tierkategorie verfüttert. Das gehört einfach weg. Also Futterhygiene spielt eine große Rolle. Da geht es sofort auch mit der Fruchtbarkeit zurück. Die Mineralstoffversorgung haben wir schon angeschnitten.
Eiweiß-Thema?
Eiweißkontur hat ein Thema, ist zu wenig, ist ein Problem. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich eine Ration habe mit Maissilage und vielleicht auch Stroh oder was drin, dann kann das durchaus ein Thema sein, dass ein Eiweißmangel ist. Mhm. In der Regel ist aber der Eiweißüberschuss, und den habe ich schon angesprochen, vor allem in der Weide, ob Juli in etwa. Es kann allerdings auch bei sehr guten Grassilagen durchaus das Protein ein Thema sein. Also wenn ich jetzt eine Grassilage von einem Ackergrünland habe beispielsweise und ich habe 15% Rohprotein oder mehr, dann kann es durchaus ein Thema sein. Gell?
Neben den Mineralstoffen kann man auch den Vitaminbereich ein bisschen anschauen. Carotin zum Beispiel ist ja wichtig, auch im Fruchtbarkeitsgeschehen.
Vitamin E, Beta-Carotin.
Vor allem, wenn ich altes, überlagertes Futter habe, mit wenig Blätteranteil, mehrere Jahre schon im Heustadl sozusagen liegen, dann muss das durchaus auch ein Thema,
unbedingt.
Vor allem am Ende des Winters oder so oft, oder?
Also es ist so, dass wir sicher, wenn wir jetzt, ich sage, du hast altes Futter angesprochen, also wenn das Futter überhaupt überjährig ist, dann brauche ich sofort eine Vitaminergänzung. Wenn ich sage, okay, ich füttere das vom Vorjahr, dann ist es wahrscheinlich bis Mitte des Winters, also bis Jänner, noch nicht das große Thema. Ich würde sicherheitshalber trotzdem sagen, Vitaminversorgung müssen wir auf alle Fälle schauen. Wir brauchen Spurenelemente, brauchen wir ohnehin, das heißt, also Spurenelemente und Vitamine brauchen wir und unter Umständen eben, wie wir angesprochen haben, auch im Phosphor. Also das heißt, wir brauchen eben entweder die Trockensteermischung von der Kia oder zumindest eine Wirkstoffmischung und viel Salz natürlich auch.
Ja. Salz braucht es immer, weil wir im Futter
braucht immer, im Futter ist nichts drin, im Grundfutter ist gar nichts drin.
Jetzt haben wir den Bereich gehabt Fütterung, wir haben uns den Bereich angeschaut der Brunsterkennung oder der Stier. Wo siehst du noch Stellschrauben, die man anschauen muss im Fruchtbarkeitsbereich?
Ja, eben, wie gesagt, diese Unter- und Überversorgungen, also das haben wir schon angesprochen. Durchaus auch eben Mit Azidosen haben wir auch durchaus zu rechnen.
Azidosen, also wir reden jetzt von den Bansenübersäuerungen. Das haben wir im Fütterungsbeitrag ja auch schon ein bisschen angesprochen. Ja. Rasche Futterwechsel.
Da sind es in erster Linie die raschen Futterwechsel. Mhm. Und vor allem dann im Frühjahr, wenn ich auf eine sehr zuckerreiche, strukturarme Weide gehe, mhm, dann kann das durchaus ein Thema sein. Sonst dürfte eigentlich Azidosen kein Thema sein. Ja. Azidosen wirken sich dann irgendwo natürlich auch aus, gell, aber wobei in erster Linie, ja, wirken sie sich in Richtung aus, weil es dann weniger fressen auch, geringere Futteraufnahmen haben und dann kommt unter Umständen, wenn die Kuh gut im Futter ist, zu der Azidose eine Ketose dazu. Also du weißt, wie die Zusammenhänge, da geht eine ins andere über.
Wie sehr, und da sind wir jetzt schon ein bisschen bei den Erkrankungen auch ein bisschen, wie sehr ist Milchfieber ein Thema im Mutterkuhbereich? An sich nicht das Riesenthema, oder?
Ist nicht das Riesenthema, aber wir haben bei der Mineralstoffversorgung schon geredet, also Kalzium ist ja normal kein Thema. Im Gegenteil, Kalzium haben wir genügend drin.
Im Grünlandfutter.
Mhm. Das heißt, also, es kann durchaus sein, vor allem wenn wir jetzt in einem Kalkgebiet sind, also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir sind ja da im steirischen Enztal und wenn ich jetzt, da ist die Enz die Grenze zwischen Kalk und Urgestein, und wir haben im Kalkgebiet teilweise die doppelten Kalziummengen wenn man im Futter als wir im Urgestein. Und da kann es durchaus sein, dass es auch Probleme schafft, auch Richtung Milchfieber. Und sonst eben auch, wenn ich Mineralstoffmischungen gebe oder Leckmassen, die sehr kalziumreich sind, die sind ein Thema. Und was noch bei Milchfieber eine Rolle spielt, ist, wenn die Kühe überversorgt sind. Also wenn es fette Kühe sind, die kriegen es auch.
Okay.
Und je älter die Kuh wird, desto...
Und das muss man ja jetzt weiterspielen, weil das schließt sich ja mit der Fruchtbarkeit dann wieder. Weil wenn die Tiere Milchfieber haben, dann ist ja auch die Muskelkontraktion eingeschränkt oder nicht mehr voll laufend. Genau. Das heißt, es geht dann auch die Nachgeburt langsamer ab. Genau. Und. Es reinigt sich praktisch alles langsamer. Es vermehrt dann Nachgeburtsprobleme einfach.
Ja. Also es kann durchaus ein Thema sein. In der Regel ist es nicht das große Thema. Mal Fruchtbarkeit gehört zwar nicht jetzt unmittelbar zur Fruchtbarkeit, aber weil es mir jetzt gerade ausfällt, was man im Mutterkuhbereich auch noch stark macht, ist die Spüte, und da spielt die Hygiene eine, das ist die Kälbersterblichkeit, die ist teilweise viel zu hoch. Wir haben schon gesagt, jedes Jahr ein Kalb. Ja, okay, wenn ich jedes Jahr ein Kalb kriege, aber es fallen mir mehr als 10% oder 15%, es gibt Betriebe, wo 20% ausfallen. Mhm. Und das ist einfach eine Katastrophe. Gell? Also da muss man auf Hygiene einfach echt eben achten.
Weil da schließt sich der Kreis dann auch wieder. Wenn die Tiere oder wenn die Kühe dann vielleicht auch mehr alte Entzündungen haben, jedes Entzündungsgeschehen im Klauenbereich, im Alterbereich wirkt sie dann auch auf den Geburtsbereich aus oder in den Fruchtbarkeitskomplex einfach hinein, oder?
Das spielt alles zusammen. Mhm. Das ist richtig. Also das ist ein ganz komplexes Geschehen.
Also ein Tier, dem es nicht gut geht, das will halt nicht richtig werden wieder, weil es muss sich mit sich selber beschäftigen. Kennt man so überspitzt formulieren, oder?
Genau so ist es, ja.
Bleiben wir ein bisschen bei den Stoffwechselerkrankungen. Da haben wir ja auch gesagt, stoffwechselstabile Tiere wollen wir. Was sind so die heraus? Was gibt es für Bereiche? Es gibt sozusagen... Die Weidetetanie könnte eine Erkrankung sein. Das ist sozusagen beim Weideaustrieb Magnesiummangel.
Ja, Magnesiummangel, ja.
Vielfach ein Thema, wenn ich zu rasch Futterwechsel habe oder einen Magnesiummangel in der Ration habe. Ist nicht unbedingt das große Thema in Österreich, würde ich mal sagen. Wir haben relativ viel
Magnesium. Ist nicht das große Thema, Futter. Aber es kann sein, ja.
Aber nachdem Magnesium im Bansen aufgenommen wird, ist ein rascher Futterwechsel schlecht, weil dann geht die auch Resorptionsfähigkeit zurück. Also dann kann es auch zu... zur Tetanie kommen, Milchfieber haben wir schon angeredet, Ketosen haben wir gesagt,
subklinische stark Ketosen. Wenn es subklinisch, ja.
Was heißt das? Energieunterversorgung heißt eben dann auch in der Konsequenz schlechte Nährstoffaufnahme, Reserveabbau und dann eben schlechte Ketonkörper im Stoffwechsel und schlechte Fruchtbarkeitsergebnisse. Genau. Das Thema Blähungen ist vielleicht auch noch...
Blähungen ist auf der Weide, wobei, wenn Tiere ständig auf der Weide sind, ist die Gefahr relativ gering, weil die Blähungen hauptsächlich dann auftreten, wenn sie auf eine frische Weide und wieder früher, also morgens oder auch nachmittags, wenn sie auf frische Weide kommen, weil sie einfach dann viel mehr aufnehmen, wenn sie im Stall nichts gekriegt haben. Also Blähungen ist nicht unbedingt das große Thema, ist ein Thema. Ist ein Parasiten-Thema, hat jetzt nicht mit Stoffwechselerkrankungen da, aber ist Parasiten sind ein Thema. Das heißt also, vor allem, wir haben bei den Wasserstellen angeschnitten, wenn es da weich ist, also wenn wir da Feuchtstellen haben, dann ist einfach damit zu rechnen, dass der Leberegel auftritt. Lungenwirben sind ein Thema. Also das sind alles Sachen, die durchaus da auftreten können.
Ja. Im Fruchtbarkeitsbereich ist natürlich auch die passende Genetik zum richtigen Betrieb, oder?
Ein Thema. Genau. Das passt dann jetzt gut auf die Stoffwechselerkrankungen drauf. Ketosen entstehen ja nur deswegen. Ich habe es etwa die Neuseeland-Holstein angeschnitten, dass die einfach zu hohes Milchleistungspotenzial gehabt haben und sie abmolken haben ein bisschen. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich schauen, bei der Mutterkuh-Genetik, also die haben wir noch da ein bisschen zu wenig angesprochen. Also erstens sollen die Mutterkühe nicht groß und nicht schwer sein, das ist einmal das eine.
Warum?
Ja, nicht groß und nicht schwer. Also erstens tun sie schwerere Kühe einfach überall schwerer.
Auf der Weide, ja.
Auf der Weide auch. Mhm. Machen Wegeland alles. Das zweite ist, dass natürlich der Erhaltungsbedarf umso größer wird. Das heißt, wenn man jetzt das auf Flächenproduktivität ausrechnet, dann ist je schwerer die Kuh ist, desto mehr braucht sie. Und das sind bei 100 Kilogramm sind das gleich einmal 400 Kilogramm Trockenmasse. Das heißt, das ist nicht so wenig. Mhm. Und deswegen muss ich jetzt schauen, wie schaut die Futterbasis auf meinem Betrieb aus? Habe ich Almen dabei? Und jetzt muss ich schauen, welche Genetik passt zu mir? Mhm. Wobei man natürlich auch noch immer im Hinterkopf haben, die Genetik muss nicht nur zum Betrieb passen, sondern sie muss auch zu mir passen.
Und zum Vermarktungsweg.
Und zur Vermarktung auch. Aber wenn ich keine Freude habe mit der Genetik, nicht, wenn ich jetzt erzähle, nicht, okay, die Angus-Kreuzungen waren super und einer hat schlechte Erfahrungen mit Angus, ich will mit Angus nichts tun, habe ich gesagt. Mhm. Gell? Mhm. Das heißt, es muss die Genetik auch hinpassen. Nicht nur am Betrieb, zu dem, was ich in der Vermarktung machen will, sondern auch zu mir. Und wenn die Genetik passt zur Futterbasis, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Stoffwechselerkrankungen kommt, relativ gering. Mhm. Also zu Ketosen vor allem. Mhm. Das ist relativ gering. Mhm. Und eben wie gesagt, ist man traut sich viel zu wenig. Ich habe die Kreuzungstiere schon ein paar Mal angeschnitten. Das wäre ein Riesenpotenzial da für Mutterkuhhalter und auch für Milchviehhalter, weil man einfach in so Kooperationen hätten beide ein Win-Win. Mhm. Wenn ich sage, okay, ich fahre mit 6. Sperma im Milchviehbetrieb, wo ich die Nachzucht haben will und alles andere belege mit einem Angus, die kannst super verwenden als Muttertier, kannst auch extensive Weidemost machen mit Kalbinnen und Ochsen. Das wäre echt irgendwo ist das so eine Nische, die noch für mich noch viel zu wenig genutzt wird.
Ein Thema ist auch im Bereich Fruchtbarkeit, Tiergesundheit, Umsetzung von Biosicherheit am Hof. Ich sage jetzt einmal, kann man Krankheiten hereintragen, selber, Besucher, über den Tierarzt, über Tierzukäufe. Was kannst du uns da mitgeben?
Ja, gerade im Mutterkuhbereich natürlich sehr häufig, vor allem wenn man die eigene, also meistens kauft man eigentlich die Nachzucht, die Zuchttiere dann zu. Und da ist es doch so, dass man da sehr aufpassen muss. Also ideal wäre halt, wenn man einen eigenen Bereich hat, wo man es eine gewisse Zeit in Quarantäne stellen kann, wo man einfach schaut, was kommt und denkt, dass man nicht die Tiere gleich direkt zusammensperrt. Das wäre extrem wichtig. Vielleicht auch durchaus anschauen, wie der Bestand ausschaut, wo das Tier herkommt. Da bin ich auch immer ein bisschen im Sicheren. Also wir haben beispielsweise auch immer, das ist jetzt nicht ganz das große Thema, weil es geimpft sind, aber auch mit Glatzflechte beispielsweise. Glatzflechte ist ein ganz großes Thema draußen. Also es gibt ganz wenige Betriebe, die nie mit Glatzflechte jetzt da haben. Und das übertragt man natürlich extrem leicht auch. Und heute natürlich in die Zeiten, wo eben Blauzungenerkrankung, MKS war letztes Jahr da. Das heißt, also das muss man schon genau schauen, woher wirklich auch dann nachher, wenn man so glaubt, dass es geht, dort dann nicht zusammensperren, sondern in einen eigenen Bereich. Ideal war ein eigener Stall. Ja. Wobei, wenn es nur ein Tier ist in einem eigenen Stall, ist natürlich
arm und funktioniert dann nicht.
Aber wenn es mehrere sind, wäre ein eigener Stall. Aber es hilft schon, wenn es eine eigene Box ist und die Box vielleicht ein bisschen weiter weg ist, dass nicht direkten Kontakt zueinander haben, sondern nur Sichtkontakt.
Ja.
Also das ist eigentlich das Um und Auf, dass man da ein bisschen was schaut. Vor allem auch, wenn man Kälber, also wir sind jetzt in der Mutterkuh, dann ist nicht Thema, aber auch, wenn man in Kälber zukauft, also da brauchst du einen Quarantänestall.
Ja. Gut, ich glaube, wir haben die wesentlichen Bereiche angesprochen, die im Bereich Fruchtbarkeit, Stoffwechsel ein Thema sein können auf einem Mutterkuhbetrieb. Ich möchte vielleicht zum Schluss auch dazu sagen, wir haben sehr viele Mutterkuhbetriebe, die wenig Probleme haben, das optimal funktioniert. Aber natürlich gibt es immer wieder einmal Fälle, die aufpoppen, die auch bei uns dann aufschlagen, bei dir aufschlagen, du wirst angerufen, was können wir tun? Ja. Und aus dem hast du jetzt berichtet, und aus dem können alle anderen lernen. und für das lernen können. Daraus sind wir da dankbar. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Dankeschön.
Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Bitte teilen Sie unseren Podcast. Wir freuen uns über viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Und es gibt sehr viele interessante Podcast-Episoden bei AgrarScience, Wissen kompakt, der HBLV Raumberg-Gumpenstein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumberg-Gumpenstein.